In dieser Folge spreche ich mit einer echten Expertin und Pionierin, was den Bereich Trauer angeht, und zwar mit Chris Paul. Sie ist seit mehr als 25 Jahren im Bereich Trauer tätig und hat da viele Methoden und Strategien mitentwickelt, die man heute eben bei Trauerbewältigung anwendet. Wir sprechen über das große Thema der Schuld, Schuldgedanken und auch über Suizid. Sie erklärt ihr selbst entwickeltes Trauerkaleidoskop und warum bereits das schiere Überleben ein Teil von Trauern ist. Also ein absolut bereicherndes und inspirierendes Gespräch erwartet dich jetzt. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Chris, ich freue mich total, dass wir heute hier gemeinsam im Podcast Trauerwelle miteinander sprechen. Du bist ja sehr viel beschäftigt, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es geklappt hat zeitlich und wir einen Termin gefunden haben. Und ich würde jetzt einfach mal bitten, stell dir einfach mal vor, sodass die ZuhörerInnen die mal ein bisschen kennenlernen dürfen. Wer bist du? Was machst du? Wo lebst du? Erzähl uns ein bisschen von dir.
Also mein Name ist Chris Paul. Ich sitze hier in Bonn in meinem Mehrzweckraum, wo ich sehr viel Online-Weiterbildung mache, wo ich bis letztes Jahr sehr viel Beratungen angeboten habe. Ich lebe auch in Bonn mit meiner Frau zusammen und mag diese Stadt gerne. Es ist eine kleine Stadt mit einem tollen Kulturangebot, mit dem Rhein in der Mitte. Das sind schon mal so zwei Dinge, die für mich wichtig sind. Ich bin jetzt 62 Jahre alt und habe den größeren Teil meiner Berufstätigkeit mit dem Thema Trauer verbracht. Das heißt, ich habe 1997 meine ganzen sonst vorherigen Berufserfahrungen und Ansprüche über den Haufen geworfen, habe studiert, habe Weiterbildung gemacht, habe die ersten Fachbücher geschrieben und bin Trauerbegleiterin geworden. Das heißt, seit 98 bin ich nur mit dem Thema Trauer beschäftigt, in der Regel Trauer nach Tod. Da war ganz viel Beratung drin, da war ganz viel Weiterbildung drin, da waren Bücher drin, da war auch Forschung und Konzeptentwicklung drin. Genau, und so wird das wohl noch eine Weile weitergehen.
Krass, also wenn man sich vorstellt, 98, oh Mann, da bin ich noch in die Schule gegangen, Wahnsinn, ich bin ja 1985 geboren, gell? Krass.
Okay.
Ja, also bin ja doch ein Stückchen jünger.
Klein bisschen.
Und ich denke mir dann auch so gleich, oh krass, wie muss eigentlich Trauerbegleitung 1998 nur ausgeschaut haben, im Gegensatz zu heute? Wenn ich
Die
mir
sah überhaupt nicht aus, die gab es nicht.
Gerd, ich denke mal gerade, hat es das überhaupt gegeben? Gar nicht. Also wenn
Also
ich
die
nur an
ersten Anfänge gab es.
2013 denke,
Ja, die
wo
ersten
meine
Anfänge
Schwester
gab
gestorben
es.
ist, da
Also
ist schon
Norbert
wenig hin.
Kanakakis oder Ruth Mareike Smeding war damals auch schon ein bisschen unterwegs. Aber das waren wirklich im Grunde so Undercover-Geschichten, dass die ersten Ausbildungen da waren. Und die meisten Leute haben das aber für sich gemacht, nicht für den Arbeitsbereich. Also das hätten wir niemals, also ich sage mal, wir Pionierinnen, zu denen ich so ein bisschen gehöre, hätten das niemals gedacht, wie weit sich das gesellschaftlich verbreitet hat.
Krass. Und wenn wir uns mal so deinen Hintergrund anschauen, also wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Wann bist du persönlich, privat das erste Mal mit dem Tod konfrontiert worden? Was hat das vielleicht auch mit dir gemacht oder vor allem eben dann für deine berufliche Laufbahn?
Ja, also es gibt Berührungen, die haben einfach was mit dem Beruf meines Vaters zu tun. Der ist evangelischer Pfarrer. Das heißt, ich habe einer unserer Lieblingsspielplätze war der Friedhof. Aber da haben wir nicht wirklich über Tod und Sterben nachgedacht. Das war unser Spielplatz. Wir haben die Kerzen und die Blumen von den Gräsern geklaut, von den Gräbern geklaut und haben da irgendwie kleine Gestecke draus gemacht, die wir dann an der Straße verkauft haben. Meine Grundschullehrerin ist gestorben, als ich in der dritten Klasse war. Das war so die erste Begegnung, auch mit der Hilflosigkeit meiner Umwelt. Es hat uns keiner erklärt, uns hat uns keiner an die Hand genommen. Aber der wirkliche Aufschlag, und es war wirklich wie ein Meteoriteneinschlag in meinem Leben, war, du hast gerade gesagt, du bist 85 geboren. Mein Leben ist auf eine Art 1985 vorbei gewesen, weil in dem Sommer 85 meine damalige Partnerin sich das Leben genommen hat. Da war ich kurz vor meinem 23. Geburtstag. Und das war natürlich, Man kann es einfach nicht vergleichen mit der Situation heute. Und gleichzeitig kann man es doch einfach als so junger Mensch in sehr viel Veränderungen in so einer Zeit, wo man, ja, wo ich auch damals so zwischen verschiedenen Berufswünschen und Zielgruppen gependelt bin, mich von meiner Familie zurückgezogen hatte, dann so einen Wahnsinnsverlust zu haben, das war schon krass, würde man heute sagen. Und ich habe das, also rückblickend war mein Leben irgendwie zerstört. Also ich habe mich auch sehr, ja, irgendwie zerstört und zerschreddert gefühlt. Und gleichzeitig hatte ich so einen Trotz in mir und habe gedacht, ich lasse das nicht zu, dass das mein Leben jetzt ruiniert. Und ich habe versucht einfach, ich habe damals Musik gemacht und geschrieben, ich habe dann einen eigenen Verlag gegründet, ich habe im Frauenmuseum gearbeitet, eine große Ausstellung organisiert, so. Ich habe als Performerin wildes Zeug gemacht irgendwie. Und das ging dann letztendlich bis Mitte, Ende der 70er Jahre. Ich habe für Theater geschrieben, ich war auf internationalen Frauentheaterfestivals, habe da auch Stücke von mir produziert gesehen. Also es war echt auch irgendwie eine sehr erfüllende, tolle Zeit und trotzdem ging es mir verloren. Also die Inspiration, die Zufriedenheit ging mir verloren. Und ich habe ein Buch über meine Geschichte mit meiner Partnerin Beverly geschrieben. Das habe ich gelesen. Dann haben, also ich habe immer Lesungen gemacht, dann haben Zuhörerinnen gesagt, toll, Chris, dass du uns deine Geschichte erzählst, aber wir wollen unsere Geschichte auch erzählen, mach Seminare. Und dann habe ich, wie so viele von uns, einfach aus so einem, aha, ich bin betroffen, ich weiß, wie es geht, ich mache mal ein Seminar angefangen und habe gemerkt, ich war heillos überfordert. Also ich bin mit diesem künstlerischen, kreativen, rituellen Angang daran gegangen und ich glaube, so rückblickend muss man wirklich sagen, gut, dass nichts passiert ist, weil ich so null Ahnung zu dem Zeitpunkt hatte von Schutz, von Grenzen, von
Krass.
Regulierung, so das, ne, was ich mir dann alles über die Weiterbildung angeeignet habe. Und
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
das ging so 92, 93 ging das los. Genau, und dann hat es bis 97 gedauert, bis ich wirklich den Entschluss gefasst habe. Dann war mir klar, ich will mich, also entweder mache ich das eine oder ich mache das andere. 97 gab es so verschiedene Ereignisse, auch nochmal mit Trennung in Beziehungen, mit Umzug und so. Also da war so ein großer Umbruch in meinem Leben und da habe ich mittendrin dann gemerkt, nee, ich will nochmal ganz von vorne anfangen. Und dieses Thema Trauer ist so groß in meinem Leben. Ich habe da auch was zu sagen, ich habe da was zu geben, aber wenn will ich es richtig machen?
Und
Und
was hast du
dann,
dann gemacht? Also was war dann der nächste Schritt? Was
also
hat ja
erstmal habe ich
damals
meinen
nichts
Job
gegeben, so.
gekündigt. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe eine Weile von Arbeitslosenhilfe gelebt und von Erspartem. Ich habe mich an der Fernuni Hagen eingeschrieben, habe soziale Verhaltenswissenschaften studiert. Das ist so heute die Grundstufe Psychologie, die man, also damals gab es noch keinen Master und Bachelor. Da war das alles noch anders organisiert. Ich habe mich zu einer Weiterbildung für Trauerbegleitung angemeldet. Ich habe sehr viel gelesen. Und dann kam auch schon über eine ehemalige Seminarteilnehmerin auch ein Anruf vom Gütersloher Verlagshaus, ob ich ein Buch zu Trauer nach Suizid schreiben möchte. Und das war dann im Grunde ein halb ein Jahr, nachdem ich alles über den Haufen geschmissen hatte. Und das heißt, ich war schon so im Thema und habe dann innerhalb von einem halben Jahr mein erstes Fachbuch geschrieben. Warum hast du uns das angetan? Dann ging das immer so weiter und dann habe ich irgendwie alles parallel gemacht. Ich habe hier in einer Frauenberatungsstelle ein Jahr gearbeitet als freie Mitarbeiterin. Da habe ich die ersten Beratungen gemacht. Das war sehr gut, weil das auch in so einem Kolleginnenkreis war mit Supervision und Intervision. Also einfach ja, ein guter Rahmen. Ich habe die ersten Trauergruppen da angeboten. Und dann habe ich aber gemerkt, und die auch, dass mein Angebot nicht so richtig da ins Team passt. Und dann habe ich das selbstständig gemacht an den verschiedensten Orten. Ich habe weiter studiert, ich habe die nächsten Bücher geschrieben, ich habe noch ein bisschen Theater gemacht. Also dann habe ich angefangen, für einen Heilpraktiker für Psychotherapie zu lernen. Ich habe eine Trauma-Weiterbildung gemacht. Also rückblickend frage ich mich immer tatsächlich, wie ich das geschafft habe. Und wenn ich jetzt
Denk
so,
mal da so
ne,
gerade.
ich habe meine jetzige Frau 2004 kennengelernt und wir erinnern uns manchmal so einen Urlaub, da sind wir mit Freundinnen an die Ostsee gefahren Und alle sind immer raus spazieren gegangen und ich las und hab für einen Heilpraktiker gelernt und habe dann sozusagen an alle irgendwelche Krankheitsbilder verteilt, um mir das besser merken zu können. Das heißt, ich habe noch ein paar Freundinnen, die ewig ein bisschen beleidigt sein werden, weil ich ihnen komische Krankheitsbilder angehext habe. Ja, dann habe ich mich auch angefangen, so ein bisschen bundespolitisch zu organisieren. Ich bin 2002 zur Vorsitzenden des Trauerinstituts. Das war damals ein Verein gewählt worden. Dann hat sich der Verein irgendwann aufgelöst. Dann ist es meine eigene Firma geworden. Über das Trauerinstitut haben wir teilweise, oder ich muss man sagen, bis zu 30 Weiterbildungen mit den unterschiedlichsten Referentinnen im Jahr angeboten. Das war irgendwann nicht mehr machbar, weil auch die Situation am Markt sich verändert hat. Plötzlich kamen die ganzen Hospiz- und Palliativakademien, die auch Kurse anboten. Ja, also es war eine irre volle Zeit.
Das klingt so. Ich denke mal gerade so, boah, ob ich Oma sowas erzählen kann, dann der Sunny Dog machen, der Sunny Dog. Ich finde, wenn man so mittendrin ist, manchmal fühlt es sich an, als würde irgendwie gar nichts weitergehen und als würde man irgendwie gar nichts voranbringen. Und dann eben so, was in den 30 Jahre später, denkt man, boah, was habe ich eigentlich alles gemacht, gell?
Das stimmt. Mittendrin
Ja.
fühlt sich's eigentlich immer nur an wie, Gott, ist das ein hoher Berg. Okay, nächster Schritt, nächster Schritt. Machen, machen, machen. Und
Genau.
die vielen Fehlschläge, die da drin sind, die erinnert man ja nicht. Also da
Ja,
sind natürlich auch
voll.
viele Sachen, die anstrengend waren und Auseinandersetzungen und Frustrationen und so. Aber es ist eben auch richtig viel dabei rausgekommen. Ich war ganz
Ja.
lange beim Verein Argus e.V. engagiert, habe da die Gruppenleiterschulungen in Gang gebracht.
Kannst du kurz erklären, was Argus ist?
Ja,
Weil ich glaube
gerne.
nicht, dass
Argus
jeder das weiß.
ist der bundesweite Verein für Suizidhinterbliebene mit Sitz in Bayreuth. Argus ist Abkürzung für Angehörige um Suizid. Und die gibt es auch schon 25 Jahre oder noch länger. Und die haben halt ein Büro in Bayreuth, wo die ganze Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Aber die haben, glaube ich, inzwischen fast 100 Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland. Es geht so ein bisschen rüber, auch in Österreich, Schweiz. Da gibt es zumindest gute Zusammenarbeit. Es gibt, das habe ich auch mit Kolleginnen gestartet, eine Seminarreihe Vertrauen wagen, wo Leute überregional zusammenkommen, um ein sehr dichtes Trauerseminar zu erleben. Genau, also das ist also wirklich alle, die mit dem Thema zu tun hatten, sollten bitte sofort mal Argus e.V. googeln, weil
Ich
die
werde auf jeden Fall auch den Link in die Shownotes
bitte.
setzen, also von Argus, weil ja, ich weiß,
Ja,
das
die haben
ist
ein
einfach.
tolles Angebot, auch Online-Vorträge, Online-Treffen. Also die sind auch wirklich mit der Zeit gegangen.
Ja.
Da bin ich auch sehr stolz, dass ich da so lange ja mitgestaltet habe.
Ja, voll schön. Und wie du schon so teilweise angesprochen hast, du bist ziemlich bekannt dafür als Expertin eben in diesen Themen Suizid, aber auch Schuld. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr erfahren von dir. Und zwar, macht Schuld Sinn? Das habe ich immer wieder öfter bei dir gelesen, so, egal ob Veranstaltungen, in Büchern und so. Was würdest du darauf antworten oder was antwortest du drauf? Und wenn ja, inwiefern macht Schuld denn Sinn?
Ja, das ist ja eine ganz provokante Formulierung, ne, die sehr absichtlich genommen wurde. Das Buch hat damals mein Lektor den tollen Titel gefunden, Schuld macht Sinn. Und zwar macht, aber auch groß geschrieben. Das geht tatsächlich auch auf Argus zurück. Die haben mich Anfang der 2000er gebeten, einen Vortrag zu Schuld bei Suizidtrauer zu halten. Und da habe ich mich sehr viel belesen. Und da sind so diese ersten Ideen gekommen, zu merken, dass Beschuldigungen eben wahnsinnig starke negative Auswirkungen auf uns haben. Du arbeitest ja viel mit dem Körper und du weißt, dass wie Menschen sich verspannen und vor Scham den Kopf senken und diese ganzen Schmerzen, die überall sind und die Schlaflosigkeit durch diese Gedankenkarussells. Also Schuld hat nicht zufällig so einen schlechten Ruf, ja, weil es einfach so anstrengend ist für Menschen, sich damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig ist mir in der Beschäftigung tatsächlich klar geworden, dass Menschen machen ja sowas nicht, weil sie blöd oder masochistisch sind, sondern wenn man so etwas auf sich nimmt, was so starke körperliche und gedankliche Auswirkungen hat, die schmerzhaft sind, dann muss es eigentlich irgendeinen positiven Nutzen haben. Sonst würde man sagen, der Mensch ist wirklich ein sehr dummes Wesen. Und das glaube ich einfach nicht, dass der Mensch ein dummes Wesen ist. Also das war so die Suche, ne? So dieser humanistische Grundsatz, jedes Verhalten, auch eins, das erstmal schädigend aussieht, ist zu etwas gut. Das ist ja so ein bisschen um die Ecke gedacht, ja. Wenn man so um die Ecke denkt, dann ist man als Begleiterin auch nicht mehr ständig damit beschäftigt zu sagen, das muss weg, ja, du hast nicht Schuld, da hat keiner Schuld, Schuld ist nicht existent oder so, sondern man kriegt so ein bisschen Respekt und denkt, okay, ist was sehr Großes im Raum, was sehr Mächtiges. Was könnte es für den Menschen bedeuten? Wozu könnte er es brauchen? Und könnte er es überhaupt aushalten, wenn es weg wäre? Das ist ja immer, also unser großer Wunsch, das wegzumachen, überlegt ja nie, was wäre denn, wenn das weg wäre? Und das sind so Fragen, die ich auch mit Trauernden erörtert habe und die erste große Erkenntnis war tatsächlich, dass für viele, ne, also die Originalantwort einer Mutter, deren Sohn sich das Leben genommen hat, so auf die Frage, was wäre, wenn die Schuld weg wäre, war zu meiner großen Überraschung, also wenn die ganzen Schuldzuweisungen weg wären, dann wäre mein Sohn für mich weg. Das war noch vor der Zeit, als uns allen so klar war, dass Verbundenbleiben eine große Rolle spielt im Trauerprozess. Ich hatte das schon durch viel englische Literatur, war mir das schon ein bisschen vertrauter. So, und damit ging das los, dieses Verstehen, dass Beschuldigungen ein unheimlich starker Bindungsfaktor sein können. Und der ist nicht schön, der ist nicht heil, der ist nicht weich, der ist nicht sanft, aber er ist super stark. Und wer eine starke Bindung will, nimmt eben auch dann etwas in Kauf, was nicht schön und nicht sanft ist und was sogar katastrophale Auswirkungen hat. Weil wenn ich mich zur Mörderin erkläre, zum Beispiel am Tod meiner Partnerin, dann bin ich so mit der verbunden. Ja, also so, ist wie so ein, ja, und je mehr jemand an den Seiten daran zieht, desto fester wird das. Die Idee ist eher, kann ich andere bin, also als Begleiterin jetzt, aber letzten Endes auch als Trauernde, kann ich diesem Bindungsbedürfnis, diesem Erinnerungsbedürfnis anderen Raum geben, andere Nahrung geben, die nicht so kostspielig ist. Das heißt, das ist diese Idee, Beschuldigungen können Bedürfnisse erfüllen. Deshalb ist der Arbeitsansatz nicht, Schuld muss weg, sondern wir als Beraterin überlegen, können die Bedürfnisse anders erfüllt werden? Wie können wir Fragen stellen? Wie können wir Übungen anbieten? Wie können wir vielleicht auch einfach dadurch, dass wir es erklären, eine Tür aufmachen zu einer Bindung, die eben nicht so ist, sondern eher so, also
Also
diese
sehr
Hand im
sanft, ja.
Rücken, sagen dann ja viele, oder so eine Wärme im Herzen, dass also diese Bindung auch körperlich erlebbar ist, dann ist es ja einfach realer, als wenn das nur so ein Kopfding ist. Ne, aber eben nicht mit Verspannung und Schmerz und Druck im Bauch überall, sondern eher so eine Wärme und so was Angenehmes, Helles. So, das war die Grundidee. Und dann geht es noch in ganz viele Bedürfnisse rein, aber das ist mal so die Grundidee.
Und was ich auch ganz spannend gefunden habe, eben, dass du ja auch klar sagst, Schuld ist eigentlich ja kein Gefühl. Also es gibt ja diese klassischen Basisgefühle, Basisemotionen mehr, aber Schuld ist kein Gefühl, sondern es sind ja mehr Gedanken, die, wie du schon gesagt hast, im Kopf halt stattfinden. Kannst du uns da ein bisschen noch was dazu erklären?
Ja, also ganz korrekt ist Schuld wie Scham ein affektiv-kognitives Gemisch. Das heißt, ich sage mal, so eine Emotion wie Wut, die kommt ohne Gedanken aus. Ja, also man denkt dann irgendwann auch was, aber die geht völlig nonverbal, ungefiltert. Ja, man ist in einem körperlichen Zustand, man schlägt jemanden ohne, lange bevor man denkt. Beschuldigungen gehen immer Hand in Hand mit Gedanken. Also entweder es gibt Regeln, an die ich mich erinnere, ja, dass ich denke, ah, ich darf ja nicht egoistisch sein und ich habe an dem Tag aber an mich selber gedacht, schlimm. Oder ich mache halt diese komplizierten Dinge, ne, was wäre, wenn, warum habe ich an der Stelle nicht? Und dann knüpfe ich so Gedankenfäden zu Geschichten. Narrativ ist das aus dem Englisch kommenden Wort, das dazu sehr gefällt. Also ich bilde Geschichten, ich bilde Narrative und das ist auch was Kognitives. Und diese Narrative, wenn die aber so negativ sind, dann machen die Gefühle und Körper wahrnehmen. Und die Gefühle können halt, wenn ich andere beschuldige, ne, wenn ich sage, die Kathi, die habe ich eingeladen, ich habe immer noch Schnupfen und ich muss jetzt, ne, dann merkt man schon, meine Stimme wird anders, meine Stimmung wird anders, ich bin aufgebracht, ich bin verächtlich dir gegenüber. So, wenn ich mir aber selber Schuld zuweise und sage, oh, ich mache jetzt ein dieses Interview und auch die arme Kati, ja, merkt man auch, meine Stimme wird anders. Ich werde leiser, ich sinke in mich zusammen, ich kriege so Gefühle von Scham, von nichts wert sein, von Unterwürfigkeit, ja. Und das ist auch so eine sehr schöne Arbeitsweise, die ich auch, ich mache ja viele Weiterbildungen dazu, auch versuche zu vermitteln. Lasst euch nicht von den Inhalten der Beschuldigungen immer so verwickeln. Man diskutiert immer ganz viel, nee, aber das war doch anders und sieh mal und, sondern eher sagen, was für ein Gefühl könnte mein Gegenüber jetzt haben? Also könnte es wütend sein, könnte es traurig sein, könnte es alles wahnsinnig anstrengend finden. Und das ist immer ganz spannend, wenn man im Gespräch so einen Zugang bekommt. Dann verändert sich total was, weil dieses Kopfgewusel, ja, sich so in den Körper senkt und dann kommen Tränen oder dann kommt eine Ohnmacht, dann kommt eine Sehnsucht. Und damit kann man tatsächlich arbeiten. Also das sind Dinge, die viel archaischer und basaler sind als dieses Kopfgequatsche da oben. Aber manchmal braucht man das Kopfgequatsche, weil die Ohnmacht und die Sehnsucht so groß sind, dass man es nicht aushalten.
Voll, voll. Sehr, sehr spannend. Du kennst ja auch ein bisschen vielleicht noch meine persönliche Schuld, Gedanken, Schuld, Gefühle, wenn man so will. Meine Schwester, für alle da draußen, die jetzt vielleicht neu dabei sind, meine Schwester ist eben 2013 von ihrem Freund ermordet worden. Das heißt, es hat einen klar Schuldigen gegeben. Und trotzdem haben ihr den ganzen Tag hindurch diese Schuldgefühle, Schuldgedanken eben mir gemacht. Und nicht nur ich, sondern natürlich auch der Rest meiner
Beide.
Familie. Na, jeder hat halt so sein eigenes Schuldthema gehabt. Erstens, für die, was ich sehr, sehr spannend und gleichzeitig brutal schockierend gefunden habe, ich habe ein Trauerbegleitseminar gemacht in Wien zum Thema auch Schuld, war das. Und die Person, die da das Seminar gehalten hat, hat dann eben gesagt, eben Schuld, dass das halt viele eben sich diese Schuldgedanken machen und so weiter. Außer es gibt eine schuldige Person, dann haben die Trauernden keine Schuldgedanken und so. Und da habe ich dann so, what? Also wenn ich so sage, what the fuck? Wie? Wo? Was? So, und ich bin dann echt da gesessen und habe gesagt, Entschuldigung, aber was ist denn das? So voll entsetzt und dann gesagt, na, also ich bin glaube ich einer von den lebenden Beweisen, die sich da quält hat, 3, 4 Jahre lang, und das eben über Therapie dann halt aufgearbeitet hat. Was würdest du dieser Person sagen oder wie empfindest du das? Also so eine Aussage, dass nur weil es eine schuldige Person gibt, hat die trauernde Person keine Schuldgedanken.
Naja, da hat jemand den Ansatz nicht so richtig zu Ende gedacht, weil dann doch so dieser alte Rückgriff auf, wenn es echte Schuld gibt, machen die anderen nichts mehr. Das ist aber Unsinn, weil wir reden ja von Bedürfnissen und du und deine Familie, ihr habt wahrscheinlich, also meine Erfahrung damit ist, dass man erstens versucht, die Geschichte zu verstehen. Ich glaube, bei dir war sogar, dass du den Täter, den Freund mit deiner Schwester
Genau, also ich und
zusammengebracht hast oder du hast ihn gef
meine Schwester hat mich gefragt, was sie von ihm hält, und ich habe meiner Schwester dann gesagt, ja, lern ihn doch mal persönlich kennen, triff dich mit ihm, dann kannst du viel mehr sagen, als wie nur über diese Texterei, wahrscheinlich immer diese SMS-Geschickerei, und da war ich nie so ein Fan, und ich habe sie dazu ermutigt, ihn wirklich in persona zu treffen, und dadurch hat sie sich dann natürlich auch verliebt und so weiter, und ja, und dann ist
Ja,
das.
genau. Und sowas kenne ich ja einfach von mir auch. Und ich habe ja vor allem mit Suizidhinterbliebenen gearbeitet. Wir finden immer irgendwo ein oder zwei so Punkte, wo wir sagen, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre die Geschichte in eine andere Richtung gegangen. Und dann ist, glaube ich, dieses Thema Schuld macht Sinn. Ja, Macht mit groß, dass wir alle so, also wir können das eigentlich nicht ertragen, so ohnmächtig zu sein. Ja, wir hätten alles für die Person getan, wenn wir gewusst hätten, was läuft. Ja, du hättest dich ja auch vor den geschmissen und hättest lieber dich töten lassen, als dass er sie
Voll,
tötet. Und
voll.
diese existenzielle Ohnmachtserfahrung, dass man das alles nicht machen konnte, die ist halt unfassbar schwer auszuhalten. Das ist sozusagen das, was man aus der Traumatherapie weiß, dass die Konfrontation mit Situationen, wo wir selber oder jemand, den wir lieben, existenziell bedroht wird, Und wir können es nicht aufhalten. Ja, das sprengt das, was unser Geist erträgt. Und schlimmstenfalls wird man richtig psychisch krank. Ja? Und ich sage immer, das mit der Schuld ist noch das harmloseste, was unser Geist dann machen kann. Weil eigentlich macht der Geist, der vertauscht ja die Rollen im Kopf. Ja? Eigentlich sitze ich auf dem Stuhl der totalen Ohnmacht. Ich sitze wie gefesselt und gebunden, ja, und muss dieses Schicksal ertragen. Und das kann der Geist aber tatsächlich nicht ertragen. Und dann setzt er sich lieber, geht der, sagt er einfach, ach komm, der Körper, den lassen wir da sitzen. Ja, wir gehen jetzt mit dem Geist rüber auf den anderen Stuhl und sagen, wir waren's, wir haben es gemacht. Was ja auch hieße, alle zukünftigen Unglücke kriege ich in den Griff, weil ich keine Sachen anders machen. Und dann macht man sich auch so eine Sicherheitsleine in die Zukunft, weil dieses Gefühl, ja, ich bin so ohnmächtig den großen, schrecklichen Sachen gegenüber im Leben, kann ja auch dazu führen, dass ich nichts mehr mache. Ja, dass du schwanger geworden bist, dass du geheiratet hast, dass du dein Business aufgebaut hast, sind so mutige Entscheidungen, ja, die so heißen, hey Leute, ich kann was in der Welt bewirken. Ich kann mich was trauen. Und um das nach so einem extremen Ohnmachtserlebnis tun zu können, ist als Übergang vielleicht so eine Stuhlverwechslung im Kopf sinnvoll.
Sinnvoll, sinnvoll.
Ne? Und aber wieder auch total schmerzhaft, weil man ständig denkt, ich bin zu doof, ich, ne? Also ich bin zwar machtvoll, aber ich bin schlecht, ich bin unaufmerksam, ich bin dumm, ich bin verflucht. Man kriegt dann ja auch so komische
Ja, furchtbar.
Schicksale, ne? Also selbst wenn man an sowas nie geglaubt hat, man glaubt dann ja, alles, was ich anpacke, geht in
Alles.
den anderen Mensch, den ich liebe, wird sterben. So, ne? Das sind ja so ganz komische Linien, die man da aufmacht, um sich in Power zu halten, ja, um
Ja.
sich in seiner Eigenmächtigkeit zu erleben. Das heißt, ja, es macht Sinn und es kostet unfassbar viel. Und deshalb ist es gut, sich langfristig damit zu beschäftigen und sich zumindest weitgehend davon zu verabschieden. Ich habe immer das Gefühl, so ein Teil davon bleibt, weil es so wichtig ist. Aber, ne, ich sag mal, ich mache immer so, wenn die eine Hand lernt, dass sie was tun kann, dann kann die andere ertragen. Deshalb ist, glaube ich, auch, ne, dann Dinge tun, Dinge bewirken, so wichtig für viele Menschen, die eine Ohnmachtserfahrung gemacht haben.
Voll. Ich
Ja,
finde
die
auch.
Bereitschaft finden in ihr, ich kann doch auch was Gutes in der Welt bewirken.
Ja, definitiv. Also ich weiß noch, ein Gedanke von mir war extrem immer so, ich habe als Schwester versagt, immer dieses Versagensgefühl, gell, dieses, oh, ich habe es nie geschafft als älteste Schwester, ich bin ja die älteste von vier. Das ist natürlich auch viel Verantwortung. Und ich finde, es hat dann auch so viel mit Familienkonstrukt und diese Themen, die halt früher schon in der Kindheit da waren. Gell. Ich war
Absolut.
immer die Älteste, ich werde immer die Älteste sein. Und da hat man einfach schon immer diese Verantwortung zugespielt gekriegt. Ich muss doch die Kleinen beschützen und so weiter. Und das hat halt alles auch mit reingespielt. Und dann natürlich auch, dass meine andere Schwester, die Anna, auch das ausgesprochen hat, sie gibt mir die Schuld und so weiter. Das war dann
Genau.
schon heftigst. Also das dann so anzugehen und aufzulösen, hat auch sehr viel Kraft gekostet,
Absolut.
letzten Endes. Und die haben mir aber die Zeit gegeben. Also ich habe dann auch in diesem Prozess irgendwann gemerkt, das Ziel, wie du so schön erklärt hast, hat sich bei mir verändert. Am Anfang wollte ich einfach nur das loswerden. Diese Schuldding, ich kann es nicht mehr ertragen, nicht mehr aushalten. Und irgendwann habe ich gemerkt, na, es darf da sein. Ich verändere nur den Blick und ich bin ins Annehmen sogar diesem Schuld, diesen, gar nicht, dass es nur so Schuld war, sondern einfach die Verantwortung über meine Entscheidungen zu nehmen und zum sagen, ja, ich habe diese Entscheidung getroffen und heute weiß ich, aus dem und dem Grund, aus der größten und tiefsten Liebe zu meiner Schwester, immer alle Entscheidungen. Und das hat mir dann echt geholfen und natürlich alles mit Hilfe von Therapie. Also nur finde ich, ist das ja fast nicht möglich. So ein Riesenbrocken, so mit dem Traumatischen und Gewalt und so weiter, das war einfach echt viel. Also nur hätte ich mich da nicht durchquakt sogar und würde ich auch nicht Menschen empfehlen, wenn es gerade so heftige Geschichten sind, sich da wirklich auch Hilfe zu holen an Menschen zu wenden, die da wirklich auch Ahnung haben und nicht vielleicht die Person, die ich da in diesem Seminar klettern.
Schrecklich, schrecklich.
Aber du glaubst nicht, also was ich schon als Klärterin, wo ich mir echt dachte, so, hä, das kann doch nicht sein. Woher habt ihr das? Warum? So,
Hat sie
also.
sich denn dann von dir das sagen lassen können
Ja,
und
sie hat es dann schon, also mehr oder weniger am Anfang war es nur so eher so anti. Na, sie hat noch nie jemanden getroffen, der das so Ding. Ich habe mir gedacht, wie lang? Aber die hat auch schon lange in dem Bereich gearbeitet. Deswegen hat es mich echt gewundert und ich war einfach echt schockiert, gell? Und dann nach längerem Gespräch und danach und nochmal mit ihr geredet und eben meine Familiengeschichte ein bisschen auch so erzählt. Und da hat sie dann so ein bisschen das Ganze, man hat einfach gemerkt, sie hinterfragt jetzt doch das
sehr
Ganze
gut.
und
Das ist
also
echt
hat
wichtig.
auf jeden Fall vielleicht was angestoßen
Ja,
in die
super.
Richtung. Ja. Ja, da haben wir jetzt eh schon extrem viel geredet und
Ja,
viel
aber
Wertvolles
danke, dass du
dabei.
auch deine Geschichte so offen erzählst. Das finde ich schon auch sehr besonders.
Ja, ich denke, also ich glaube, das kommt auch daher, weil ich mich immer selber sehe in dieser Zeit, wie allein gelassen ich mich gefühlt habe, weil niemand drüber gesprochen hat, über solche Gedanken. Und wenn du ja jemanden sagst, war, ich fühle mich so schuldig, dass meine Schwester ermordet worden ist, dann kriegst du ja immer nur diese Aussage, na, du bist nicht schuld, jetzt hör auf und so weiter. Gell?
Ja.
Also ich war komplett allein in dieser Gesellschaft. Die einzige, die mir dazu gekauft hat, war eben die Therapeutin. Gell? Schon war da nirgendwo eine Ansprechperson. Und wenn ich etwas gelesen oder googelt habe, wie gesagt, 2013 war da auch noch sehr wenig vorhanden, wo ich wirklich was gefunden habe, was mir da weitergeholfen hat. Oder zumindest an Menschen, der dem es ähnlich gegangen ist. Das
Ja, das ist
war
auch
fast
schwierig,
nicht
ne?
zum Finden. Gell? Und deswegen bin ich auch immer so, ich sage alles offen und ehrlich und hoffe einfach, dass sie jemand da draußen erreicht, der sich denkt, boah, Gott sei Dank, ich bin nicht allein mit diesen
Das stimmt.
Gedanken sogar. Ich finde, das hilft schon. Und jetzt würde ich übergehen zu dem Thema Suizid auch nochmal, weil da ja oft diese Schuldfrage ganz klar vorhanden sein kann. Wenn jetzt jemand beim Podcast gerade zuhört, dem es vielleicht gerade so geht, also wo eben dieses Schuldthema da ist oder eben Schuldfrage, und jemand durch Suizid verloren hat, was würdest du der Person mitgeben wollen, so allgemein auch?
Also erstmal, das gilt nicht nur für Leute, die jemand durch Suizid verloren haben. Ich habe ja früher auch gedacht, Schuld und Suizid sind so Zwillingspärchen. Aber ich unterrichte unheimlich viel in Hospizen und auf Palliativstationen. Ich habe morgen wieder eine Weiterbildung von Mitarbeiterinnen aus der Schwangerschaftskonfliktberatung. Also wir müssen uns wirklich davon verabschieden, dass Schuldgedanken nur bei Suizidtrauern vorkommen. Also das ist jetzt für euch alle, nicht nur für die Suizidhinterbliebenen. Man kann tatsächlich mit einer, also einfach das mal phänomenologisch angucken und sagen, hier sind Gedanken in meinem Kopf, die machen mich kirre, ich kann nicht schlafen und sich mal einen Moment überhaupt nicht mit den Inhalten der Gedanken beschäftigen, sondern nur sagen, ich brauche einen Stopp. Ich brauche einen Stopp. Wie man sich warme Socken über kalte Füße zieht, sagt man, okay, ich brauche einen Stopp für diesen Wahnsinn in meinem Kopf. Der kann stimmen oder der kann nicht stimmen, das ist mir jetzt gerade mal egal. Und dann kann man also wirklich mal ganz respektlos diesen Schuldvorwürfen gegenüber versuchen, die Schuldgedankenspirale zu stoppen. Und das kann man machen, einfach indem man laut klatscht, und das mache ich jetzt nicht, dann erschreckt ihr euch alle, ja, und ruft, stopp, ich höre jetzt auf, daran zu denken. Also sich wirklich so ein Signal gibt. Und man kann alle Sachen machen, die man so macht, um Gedankenkreise zu stoppen. Ja, also die treffen einen ja gerne nachts, wenn man einschlafen will, so. Also entweder man hat ein Büchlein neben dem Bett und schreibt das auf. Interessanterweise ist alles, was aus dem Kopf raus ist. Ich habe immer das Gefühl, ich denke 1000 Gedanken, dann schreibe ich das auf, dann sind es nur drei. Ja, also das schrumpft sich auch so irgendwie mit so von alleine irgendwie. Da macht man das Buch zu, und dann sind diese drei Gedanken da drin. Komischerweise ist das sehr entlastend. Manchmal braucht man einfach Ablenkung, einen Podcast hören oder ein Hörbuch hören, ein Hörspiel hören, Musik hören, irgendwas, was einen ablenkt, dass die Gedanken nicht damit beschäftigt sind. Man kann einfach aufstehen, einen Kaffee, einen Tee kochen, putzen, stricken, Fernsehen gucken, was auch immer einem gut tut, singen, häkeln, egal. Was kann man noch machen? Man kann seinen Kopf auch beschäftigen. Ne? Kennt ihr Stadtland Fluss? Also man,
Sudoku, Sudoku war
ja,
meine.
Sudoku, genau. Ne?
Sowas
Aber
Rätseln,
genau,
wo man
alle
sich
Rätsel,
irgendwie.
alle Formen von Rätseln
Ja.
sind. Meine Frau macht gerade das Zeiträtsel mit großer Begeisterung. Da ist immer die halbe Woche mit beschäftigt. Das ist total toll.
Cool.
Ne? Lesen, wenn man, aber wenn man sich darauf konzentrieren kann. Aber auch so Kopfübungen, so Vornamen, mit Vornamen durchs Alphabet
Ja,
gehen.
ja.
oder mit Zählen. Manche Leute kommen auch eher mit Mathe, komplizierte Matheaufgaben. Also so irgendwas, was einfach ist, was einen beschäftigt, was den Kopf auf andere Gedanken bringt. Und wenn man dann noch nicht eingeschlafen ist, also wenn man sich mal so ein bisschen, oder man kann auch hier diese Klopfübungen machen, ja, dass man einfach die Erregung so ein bisschen, dass man sagt, ich gehe gar nicht mit den Gedanken, ich beruhige meinen Körper, das ist toll, ne, hier unterm Schlüsselbein zu klopfen oder die Hand hinzulegen oder sich selber zu umarmen. Das sind so Stabilisierungsübungen. Genau.
Ich habe es spannend gefunden, dass du gerade das Klatschen erwähnt hast. In meiner letzten Podcast-Folge ist eben drum gegangen, so stoppst du das Sorgenkarussell. Weil das war auch meine erste Wahl immer. Ich habe verschiedene Rhythmen immer geklatscht. So im Bett oder aufgestanden und klatscht. Und es gibt ja auch eigene Seelensportübungen eben mit Klatschen integriert, wo es genau darum geht, eben das Gedankenkarussell, egal ob Sorgen oder Schuldgedanken sind, dass man es einfach mal pausiert und sich dann
Genau.
auch wieder spürt. Und gerade beim Klatschen finde ich es auch so angenehm, weil du spürst die dann so, diese Vibration, diese Wärme auf den Händen wieder. Das bringt dir wieder eben viel mehr bei dir selber an und in deinen
Genau, du
Körper und
musst
nicht
in
nur
den
im Kopf.
Moment kommen. Darum geht
Genau,
es immer. Das ist im
im
Grunde alles
Moment.
Achtsamkeitsübungen. Ja? Die
Ja.
sind nur nicht so kompliziert, dass du jetzt irgendwie eine Erdbeere andachtsvoll essen musst oder so, sondern
Stell dir mal gerade vor.
du aktivierst einfach deine Sinne und du machst so ein bisschen was mit dem Kopf dazu, ist ja auch bei Rhythmen, ne? Also du musst diesen
Voll.
Rhythmus zählen, so, also du kommst in den Moment an und du beschäftigst deinen Kopf mit was anderem. Und wenn das gelungen ist, dann kann man es auch mal mit so positiven Affirmationen versuchen, irgendwie so, ne? Ich habe mich lieb oder ich kann mich ertragen oder ich bin ganz schön tapfer. Also da würde ich echt auch so Low-Level-Affirmationen nehmen,
Ja,
nicht gleich so
voll.
was Großes, ich habe mich lieb und werde immer ganz toll sein oder so, sondern
Ja.
wirklich so was positiv Bestätigendes, Tröstendes, was man zu sich sagen
Das ist
kann.
auch ein großer Punkt ja beim Seelensport und da ist so ein Satz, den ich immer für mich auch ausgesprochen habe, es ist okay. So ganz simpel, ohne Druck, ohne Ding, eben, ich bin, was weiß ich, reich und happy und gesund, sondern einfach, es ist okay, Katrin.
Genau.
So,
So, und das heißt, aus
durchatmen.
all dem kann sich jetzt jede von euch einfach das raussuchen, was für sie passt. Das sind ganz unterschiedliche Sachen, die für unterschiedliche Leute passen. Und
Voll.
wie gesagt, bei dir gibt es Sachen, auf meiner Homepage Trauerkaleidoskop gibt es Übungen. Es gibt die Übung von der Groß Müller, diese ganze Body-to-Brain-App-Geschichte, die sehr hilfreich ist. Und ja, das ist mal so ein Erste-Hilfe-Set
Ja.
sozusagen, um zum Schlafen zu können. Und da erst, wenn man das hinkriegt, ja, dass man wieder schlafen kann, dass man wieder ein bisschen Sauerstoff im Gehirn hat, dann kann man eben anfangen, ja, zum Beispiel zu gucken, welche Bedürfnisse erfüllt mir das. Oder man kann auch mal gucken, was kostet mich das? Wie hoch ist die Strafe? Was verbiete ich mir alles? So, und will ich das noch? Habe ich es vielleicht schon abgebüßt? Also dann kann man auch wieder den Kopf so ein bisschen einschalten, aber in ganz andere Richtungen denken, als immer nur dieselben drei Fragen, warum habe ich nicht, ich hätte müssen, dann lilala. Das hat man dann irgendwann so oft durchdacht, da kommt man auch nicht weiter. Also dann braucht man wirklich nochmal einen Impuls. Und ich habe ja dieses Buch geschrieben, Warum hast du uns das angetan? Da sind auch Übungen dazu drin, wie man das nochmal angucken kann. Genau, man kann diese ganzen Argus-Broschüren mal angucken, da sind viele, viele Anregungen. Oder wie gesagt, eine gute Trauerbegleiterin, vielleicht sogar eine Psychotherapeutin, die, ja, wo man einfach andere Impulse bekommt.
Ja, voll. Danke dafür. Und du hast etwas entwickelt, das nennt sich Trauerkaleidoskop. Ist ganz bunt. Ich sehe es im Hintergrund, im Video ein bisschen. Kannst du uns mal erklären, was hat es damit auf sich? Was ist das überhaupt? Ein
Also
Trauerkaleidoskop.
das Trauerkaleidoskop ist, ich habe ja sehr viel mich auch theoretisch beschäftigt mit Trauer. Das fand ich immer super wichtig, dass wir so eine Mischung zwischen Intuition und Verstand irgendwie herstellen. Das sind für mich gar keine Widersprüche, sondern die haben ganz viel miteinander zu tun. Und ich habe nie mit was mit Phasenmodellen anfangen können, die ja so behaupten, dass man so einzelne Schritte geht. Dann habe ich die Traueraufgaben von William Worden kennengelernt, die mich sehr, sehr beeinflusst haben. Ich habe die Arbeit von Robert Niemeyer, der sich sehr, sehr systemisch letzten Endes auseinandergesetzt hat. So. Und dann musste ich das unterrichten und dann ist es immer so langweilig, nur Sätze irgendwie aufzuschreiben und dann, ich visualisiere gerne Dinge auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und über viele, viele, viele Schritte ist letzten Endes die Visualisierung, die ihr im Hintergrund seht, entstanden. mit so 6 Feldern. Und das Besondere ist, ich halte jetzt mal ein Kaleidoskop in die Kamera und wir gucken, ob es funktioniert. Okay. So. Das.
Da muss man wirklich treffen.
So, genau, warte, wir müssen es aber einmal so. Genau, ihr
Ah
seht es
ja,
jetzt.
jetzt sehe ich es, ja.
Und jetzt drehe ich. Und ihr seht vielleicht, wie sich die Muster und auch die Farben, die ihr seht, das ist jetzt nicht so ein richtig effektives Beispiel hier, weil es immer dieselben Farben sind.
Wie sich
Jedenfalls seht ihr, dass die
verändert.
Muster sich
Ja.
verändern. Ja, da sieht man jetzt ein bisschen blau, das man vorher nicht gesehen hat. Ja? So, und das ist die Idee, dass eben diese Facetten des Trauerprozesses eben nicht nacheinander abgearbeitet werden, sondern alle immer gleichzeitig da sind. Ich habe hier nochmal so ein Set, ne, das man in die Hand nehmen kann, dass man sagen kann, wir machen also nicht erst das und dann das und dann das, ja, sondern vom Moment, wo die Todesnachricht kommt, bis zum Zeitpunkt, der ist für manche Leute eben erst der eigene Tod, sind die alle immer irgendwie da
Ja.
und verschieben sich aber gegeneinander, wie die kleinen Steinchen im Kaleidoskop. Und das ist tatsächlich ein bisschen revolutionärer Gedanke. Also es gibt einen Ansatz aus dem Israelischen, das Two-Track-Model, das auch sagt, wir sind eigentlich immer auf zwei Spuren gleichzeitig unterwegs. Und ich sage, wir sind nicht nur auf zwei, sondern wir sind mit 6 Dingen gleichzeitig beschäftigt. Und die haben halt alle einen Namen, die haben alle eine Farbe. Das ist jetzt so ein bisschen Pädagogik, dass man versucht, diese Bereiche des Trauerns, dass man die leicht memorieren kann oder auseinanderhalten kann. Das heißt, die haben eine Überschrift, die haben eine Farbe und die haben halt einfach diese wahnsinnig schöne Gestaltung der Grafikerin, dass die was sehr Abstraktes haben. Die haben alle so was Leuchtendes hier, die haben aber auch so Brüche in sich. Also, dass man merkt, es gibt so viele Ideen zur Trauer, das ist ein Weg und man geht durch die Wüste und dann hat man eine sehr trockene Strecke und dann kommt ein Brunnen und dann geht man weiter und dann kommen Weggefährten und dann geht man noch weiter und irgendwann ist die Wüste zu Ende. Und ich wollte ein Bild, das diese Wegmetaphern, also ich glaube auch an den Weg, aber eben nicht, ich finde es interessanter und viele Leute finden es sehr, also das spricht zu vielen Leuten, das Modell. Viele sagen, sie fühlen sich sofort verstanden, sie fühlen sich sofort gesehen. In dieser Gleichzeitigkeit auch, dass sie die Anstrengungen, die sie erleben, plötzlich kapieren, weil sie auf so vielen Ebenen gleichzeitig unterwegs sind. Und sie verstehen auch plötzlich zum Beispiel den Ehepartner oder das Kind oder die Mutter oder den Vater besser, weil alle, die Idee ist halt, alle haben mit diesen Facetten zu tun, aber für jede einzelne Person mischt sich das Muster zu jedem einzelnen Zeitpunkt anders. Das heißt, dieses, was wir oft in Beziehungen haben, du trauerst nicht richtig, weil du machst es anders als ich,
Ja.
ist an der Stelle vom Tisch. Es heißt immer, ah, dein Muster ist anders als
Ja.
meins. Ach so, ach so. Und an einem anderen Tag ist dein Muster wieder anders und meins auch. Und deshalb reden wir ständig aneinander vorbei, weil unsere Muster sich dauernd ändern. Und wenn du da bist, wo ich heute bin, will ich da aber nicht mehr sein. Und genau. Und die Facette, die sozusagen, glaube ich, für sehr viele Trauernde sehr viel Erleichterung geschaffen hat, und die kommt aus meiner Beschäftigung mit der Traumatherapie, das ist diese grell-orangene, und die habe ich genannt Überleben. Das ist wirklich was Neues in Trauertherapie, zu sagen, all die Bereiche, wo wir schlicht nur funktionieren, wo wir uns am Laufen halten, wo wir uns vielleicht auch ganz viel ablenken, die sind schon Bestandteil des Trauerns. Das ist für viele Trauernde eine große Erleichterung, weil, ne, gerade wie du nach dem Mord oder ich nach dem Suizid oder ich habe eine Trauergruppe mit Eltern gehabt, die alle ihre Kinder bei plötzlichen Unfällen verloren haben. Also bei diesen drastischen Todesereignissen ist man oft Monate bis Jahre nur mit dem schieren Existieren,
Ja,
Überleben,
voll.
Aushalten beschäftigt. Und das wurde halt früher oft genannt, na, du bist noch nicht, hast noch nicht mit dem Trauern angefangen.
Ja.
Das fühlt sich halt extrem falsch an und auch beleidigend und so, als hätte man den Menschen nicht geliebt, weil man immer noch nicht trauert. Aber was die Leute eigentlich meinen, ist, dass der emotionale rosane Teil noch nicht so groß geworden ist, wie man das erwartet, weil halt die Überlebensfacette sich darüber legt, wenn man das kognitiv und emotional einfach nicht erträgt. Und das ist, ne, und die anderen nochmal sind alle dahinter immer. Aber manche Muster sehen halt im ersten Jahr so aus. Oder sogar manche Leute legen das tatsächlich so, dass man die anderen überhaupt nicht sieht. Aber wenn ich frage als Trauerbegleiterin, merke ich, die anderen sind alle da. Auch diese Leute weinen in ihr Kissen. Die gelbe Facette, dieses schöne Goldgelbe heißt, ist halt das Verbundenbleiben, das Erinnern, das mit den Toten sprechen, Zeichen von ihnen sehen, sie bei sich spüren. Auch das haben selbst die Leute, die ganz stark verdrängen und funktionieren, zünden eine Kerze an, schreiben was in ihr Tagebuch, reden mit den Verstorbenen, tragen den Ehering weiter. Also es ist, diese Dinge laufen halt in, so ein bisschen unterm Radar, aber sie laufen. Und das sind so, das ist einfach ein Konzept, das mir wichtig war. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe jede Form von Pathologisierung abgeschafft. Also bei William Worden und eigentlich in den ganzen anderen Modellen gibt es immer so ein richtig machen, falsch machen. Und dann habe ich, ja, hab ich für mich gemerkt, dass ich möchte das nicht. Ich möchte ein Beobachtungsmodell. Ich möchte sagen, wir alle Menschen machen was zum Überleben. Menschen machen was zum verbunden bleiben. Alle Menschen haben Gefühle und auf den anderen Facetten machen auch alle was. Und das ist das Interessante. Was machen sie da? Muss nicht anfangen zu fragen, check, richtig, okay, Kerze angezündet, ist abgegangen, ja, falsch, in Schuld gemacht, Zimmer nicht ausgeräumt, falsch, sondern ich gucke, was die Leute machen und dann ist die Leute, die Trauernden entscheiden, ist das gut für mich im Sinne von, habe ich genug Lebensqualität, die übrig bleibt? Oder, das sagen ganz viele Trauernde auch mit den Zimmern, die nicht ausgeräumt werden. Ja, irgendwann kommt der Moment, wo die Leute sagen, ah, ich komme da nicht ran, aber es fühlt sich nicht mehr richtig an. Und so, und dann sagt man, okay, das Verbundenbleiben über das unausgeräumte Zimmer war lange, hat sich gut angefühlt, jetzt fühlt sich es nicht mehr gut an. Was ist jetzt möglich? Ja, und wie machst du das mit dem Verbundenbleiben jetzt? In wie kleinen Schritten geht das mit dem Ausräumen? Brauchst du Hilfe? Machst du es alleine? Bleibt es doch noch ein Dreivierteljahr? So, also diese Pathologisierung und also rauf und runter bewerten, gibt es in meinem Modell nicht. Und das ist schon auch für viele Trauerbegleitende eher eine Herausforderung, ja, so ergebnisoffen mit Leuten umzugehen. Aber viele Trauernde fühlen sich halt sehr gesehen, weil dieses Ganze, du musst es so machen, du musst jenes machen, so und so lange darf das nicht dauern. Und also diese Maßregelei nützt ja irgendwie nichts, macht es einem ja auch noch schwerer.
Das heißt, dann kann ich mir vorstellen, dass du jetzt auch nicht so die Freundin von dem Thema bist, dass in Deutschland ist das ja, glaube ich, so in Österreich nicht, dass Trauer nach 6 Monaten als Krankheit definiert ist.
Naja, das stimmt ja so nicht. Tatsächlich, sie kann definiert worden. Und ich bin ziemlich sicher, dass Österreich das auch haben könnte, weil das eine Regelung ist, die die Weltgesundheitsorganisation getroffen hat. Die haben ja ein dickes, sehr dickes Werk, ICD heißt das,
ICD, ja.
ne, wo alle körperlichen Krankheiten drin sind. Also wenn du dir was zerrt, wenn du dir was brichst oder so, wenn du zur Krankengymnastik gehst, hast du immer so eine kleine Zahl, also in Deutschland zumindest auf dem Schein, damit das abgerechnet werden kann. Das heißt, die WHO macht sozusagen für die ganze Welt, sagt die, wir machen ein Programm, was gilt als behandlungsbedürftig und was nicht. Und also seit ich dabei bin, gibt es diese Diskussion, macht die WHO eine Krankheitsdiagnose. Und jetzt hat sie vor ein paar Jahren gemacht und wird gerade in die nationalen Gesundheitsgeschichten eingefusselt. So, und da gibt es so hin und her. Ne? Man kann sagen, okay, eigentlich ist es toll, dass anerkannt wird, dass Trauerbegleitung auch bezahlt wird von den Krankenkassen in Deutschland. Und dann merkst du schon, leider werden Trauerbegleiter nicht bezahlt, sondern nur Ärztinnen und Psychotherapeutinnen, die alle keine Ausbildung darin haben. In den Ausbildungsgängen ist es immer noch sehr trostlos. Also wenn überhaupt, werden die alten Phasenmodelle da wiederholt. Und jetzt halt gekoppelt mit, aha, und nach 6 Monaten kann man Krankheit draufschreiben. Gleichzeitig haben viele in der Entwicklung auch gesagt, ja, es gibt Trauerprozesse, die laufen sehr schwer. Die Menschen haben sehr viel Einbußen an Lebensqualität und kommen mit dem, was sie selber hinkriegen, mit ihrer Familie hinkriegen, nicht weiter. Letztendlich bist du auch jemand, ja, du bist auch in Therapie gegangen deswegen. Und auf deinem Schein stand dann aber nicht anhaltende Trauerstörung, sondern wahrscheinlich Depression, Anpassungsstörung, posttraumatische Belastungsstörung.
Posttraumatische
Ne? So,
Belastungsstörung.
und das kann man dann auch wieder überlegen, hat man das lieber auf dem Stein stehen, dass man eine posttraumatische Belastungsstörung hat, hätte man lieber, ne? Also es gibt auch Leute, die sagen, hey, wir werden mit unserer Not endlich gesehen.
Ja, eben, ich habe das auch so genauso empfunden. Also es geht sehr zwiegespalten. Einerseits eben gibt es gute Aspekte und andererseits denke ich wieder aber dadurch entwickeln vielleicht andere Menschen wieder so den Blick, dass sie sagen, ah, oh, dann ist Trauer, wenn du trauerst eben nach 9 Monaten, eben, die definieren das dann automatisch so, die Freundin trauert, oh, du bist ja voll krank oder so, was ist mit
Ja,
dir?
das haben die Leute aber schon vorher gemacht, ne? Also wir
Ja,
kriegen
das
ja Leute
stimmt.
schon nach
Das
2 Monaten
wird sich
geschickt.
wahrscheinlich nie ändern. Mal hoffen.
Ich finde, das Problem ist erstens, dass die Situation der oft sehr gut weitergebildeten Trauerbegleiterinnen nicht da drin ist. Das heißt, meine Arbeit, unsere Arbeit wird immer noch nicht bezahlt. Und die Leute, die dafür bezahlt werden, haben zumindest in Deutschland gar keine Plätze. Wir haben einen totalen Notstand, was Psychotherapie angeht.
Ja,
Also
das habe ich
selbst Leute, die
mitgekriegt. Das ist
extrem
echt krass
suizidal sind.
bei euch.
Ja, die müssen, also ne, wir haben so eine Riesenwelle von Depressionserkrankungen bei Jugendlichen gerade. Selbst hochsuizidale Jugendliche müssen teilweise fast ein Jahr auf einen Klinikplatz warten. Musst du dir mal
Krass, das
vorstellen.
gibt's doch nicht. Das ist bei uns Gott sei Dank gar nicht so. Wenn ich meine Therapeutin oder andere Therapeutin, ich habe immer sofort einen Termin gekriegt.
Ja, gar nicht. Also alles, was unter 2 Monate Wartezeit ist, hast du mega Glück und hast in der Regel bis zu 6 Monate, 6 bis 8 Monate musst du warten auf. So, und die Therapeutinnen und Therapeuten, die abrechnen können, haben keine Ausbildung in Trauerbegleitung. Das ist, da sind wir, klemmen wir so zwischen Baum und Borke irgendwie. Und das jetzt, und das wird aber auch, ich habe das Gefühl, von der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen, ob das jetzt eine Diagnose gibt oder nicht. Unter Fachleuten wird vor allem in dieser 6 Monate-Zeitpunkt sehr diskutiert. Ich habe ja diese ganze Diskussion um die Diagnose seit 15 Jahren beschäftigt, die mich. Ganz am Anfang hieß es immer 13 Monate nach dem Tod. Und das,
13, warum gerade 13?
weil 13, weil nach 12 Monaten der Todestag kommt, wo für alle die Stimmung weiter runtergeht. Das kennen wir alle. Zum Todestag hin geht es den meisten Leuten nochmal richtig schlecht, gerade wo Trauma im Spiel ist. Ne? Die ganzen Flashbacks kommen wieder. Und dann ist meine Erfahrung tatsächlich, scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gibt die Leute, denen es zum Todestag hin, also fast allen geht es schlechter zum Todestag hin. Und dann habe ich aber, die meisten sagen nach 13 Monaten, es geht mir ein bisschen besser. Ein bisschen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, das zweite Trauerjahr ist schlimmer als das
Ja.
erste.
Das haben die bei unserer Umfrage, wir haben da Umfrage gemacht für alle, die länger als 5 Jahre, und die haben alle gesagt, das zweite war schlimmer als das erste, weil das zweite oft auch so bewusst erlebt und bewusster erlebt wird, der Schmerz wird bewusster erlebt und
Ja,
so. Das war bei mir auch so, also das weiß ich auch
genau.
noch.
Aber das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein guter Indikator tatsächlich dafür, dass jetzt zusätzliche Unterstützung rein muss, weil du hast, ne, sozusagen, du hast schon ganz viel Kraft verbraucht, um
Ja,
das erste,
voll.
du hast überlebt.
Ja,
Ja,
und
du
jetzt
hast
brauchst
aber
echt.
auch in deinem Kopf schon Bahnen gebaut, ja, und du
Voll.
hast schon angefangen, auf eine bestimmte Art und Weise damit umzugehen. Und du hast so viel Kraft schon verpulvert, dass du von dir selbst aus es wahrscheinlich nicht schaffst, das zu ändern. Ja, du brauchst jetzt wirklich einen zusätzlichen Impuls, eine fachlich kompetente Begleitung. Das heißt, 13 Monate war für mich immer ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ja, das passt zu meiner Erfahrung. 6 Monate finde ich schräg. Dann hat es Forschung gegeben, die haben gesagt, Leute, denen es nach 6 Monaten so und so ging, denen ging es auch dann jahrelang danach nicht. Also kann ich so nicht ganz teilen. Und die Symptome sind halt komisch. Ja, also die Leitsymptome sind nicht stillbare Sehnsucht, Unwirklichkeit des Todes, mangelnde Bereitschaft und Fähigkeit, sich auf neue Sachen einzulassen und viel Schuld. So. Ja, und das nach 6 Monaten und dann
Ja,
denkst
das ist
du,
schon.
also welcher
Wo
Mensch,
du, ja, wo
bevor
du
er
so
gestorben ist, der
gerade
lebt ja
mal aus dem
nah.
Schock
Ja, und
so.
wer hat das auch nicht?
Ja,
Also wer
eh,
hat nicht
voll.
6 Monate nach dem Tod der Partnerin des Kindes,
Ja, das frage ich mir
wer
auch.
hat da schon eine stabile
Ja.
Bindung aufgebaut?
Ja.
Wer hat wirklich schon, wer wacht nicht auf und hat geträumt, dass
Ja.
derjenige noch lebt und wacht auf und denkt, bäm, ja, die Wirklichkeit
Voll,
des Todes
voll.
fällt über mich her wie so ein
Ja.
Tier irgendwie. Also diese 6 Monate und die Symptome, die finde ich, wären
Schon
deutlich
sick.
verbesserungswürdig.
Ja. Mal schauen, was die nächsten Jahre wieder
Genau,
kommt.
das sind ja alles immer Work in Progress, Diagnosen.
Ja, voll, voll.
Nochmal
Schaut
überdacht
mal, ob
werden.
das wieder wirkt und dann verändern wir es wieder. Aber dazu braucht es eben auch Menschen wie die, die dann irgendwie an vorderster Front vielleicht so mit der Expertise da sprechen. Hey, und so lange Erfahrung.
Ja,
Macht's mir mal
international
zu.
haben wir Deutschen nichts zu kamellen, muss man sagen. Und wenn dann auch nur die paar Forscherinnen und Forscher, die wieder mit uns gar nicht wirklich
Ja.
zusammenarbeiten, also das ist auch so was speziell Deutsches, dass zwischen der akademischen Welt und der praktischen Welt es sehr wenig
Wenig, gell? Das ist oft
Verbindung
ein.
gibt.
Ich werde auf jeden Fall das Trauerkaleidoskop auch nochmal separat verlinken. Also ihr könnt es euch dort erst nochmal ganz in Ruhe durchlesen, anschauen. Und ja, jetzt kommen wir mal noch zu etwas Privatem und aber gleichzeitig auch Beruflichem. Du singst nämlich sehr gerne und du singst schon sehr schön und gut und auf Bühnen auch. Was bedeutet denn das Singen für dich und was für eine Art Gesang ist das? Und inwiefern kann vielleicht sogar Singen oder Musik in der Trauer auch weiterhelfen?
Also erstmal für mich persönlich. Ich habe ja tatsächlich als Liedermacherin gearbeitet, viele Jahre. Und habe das dann, als ich mit der Trauerbegleitung, also als ich diesen Switch gemacht habe Richtung Trauerbegleitung, habe ich damit aufgehört. Und das ist mir immer ein Rätsel gewesen, warum ich das eigentlich gemacht habe, ob das auch noch so ein Stück Buße und Selbstbestrafung war oder ich habe keine Ahnung. Und ich habe tatsächlich, als ich, und dann habe ich, meine Frau ist ja Clownin, das heißt, da waren wir, war ich immer mit Bühne auch so beschäftigt irgendwie, und habe gemerkt, ich habe so eine Sehnsucht, das wieder zu tun. Und ich möchte die Musik, und dann habe ich in meinem Chor gesungen, dann habe ich Workshops gemacht und Stimmbildungen nochmal wieder genommen und habe mich so hingearbeitet zu meiner eigenen Stimme. Und ich spreche ja sehr tief, also inzwischen, aber ich habe immer einen hohen Sopran gehabt. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man mich singen hört, denke ich immer so, hä, was kommt jetzt aus der so raus? Und ich kann wahnsinnig laut singen. Also man wollte mich immer zur Opernsängerin machen, das wollte ich aber nicht. Und ich habe mich so in den letzten 15 Jahren so hingearbeitet zu meiner eigenen Stimme, die nicht angestrengt ist, die nur laut singt, wenn es mir danach ist, die ganz leise, ganz differenziert, ganz auch ohne Atmen und Träume. Und, ne? Also man kann ja sehr viel Stress rund um Stimmunterricht haben. Das habe ich auch gehabt. Da habe ich mich völlig von verabschiedet und gemerkt, ich möchte einfach Lieder singen, die ich cool finde, die mir Spaß machen und die zu meiner Stimme passen. Und als ich die Kaleidoskopbücher 2016 geschrieben habe, die sind 2017 rausgekommen, da habe ich gesagt, ich mache jetzt einen Riesensprung und ich werde keine einzige echte Lesung aus den Büchern machen. Ich mache nur Vortragskonzerte, die es zu dem Zeitpunkt nicht gab. Heute machen irgendwie Musik, musikalische Lesungen. Das hat sich völlig durchgesetzt, aber das war wirklich, glaube ich, der Startschuss für das, was heute ganz viele auch wundervoll machen, weil man merkt, wie toll das passt. So, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir einen Gitarristen gesucht und habe gesucht, wie kann ich singen, was kann ich singen, was kann ich verbinden. Das heißt, es gibt jetzt so ein Repertoire, in dem noch so ein paar von meinen eigenen alten Liedern sind, die sehr berührend für Leute sind, weil die einfach wirklich direkt von Trauer erzählen. Und dann gehe ich so durch die, alles was, also nur von Gregory Porter, ein bisschen Jazz über. Früher habe ich französische Chanson gesungen, La Mer, das ist jetzt gerade nicht im Programm, Maroon 5, Memories, also so Pop-Sachen auch, deutsche Sachen. Früher haben wir Lieblingsmensch von der Mika gesungen, das kriege ich alleine nicht so gut hin. Gregor Meile, Das Licht, also ist wirklich so durch Pop, Schlager, Jazz, Chanson, habe ich mir Lieder gesucht, von denen ich den Eindruck hatte, das ist nicht so die klassische Beerdigungstrauermusik, aber darin spüre ich was von der Melodie und vom Text her, was mit diesen bunten Facetten halt zu tun hat, wo eben auch was Buntes, was Vielfältiges drin ist und nicht nur sieben Erinnerungslieder singen irgendwie. Das ist ja oft in diesen Programmen so, dass das alles so ziemlich dasselbe ist. Das war mir langweilig. Genau. Und ich liebe das. Und ich weiß, als ich angefangen habe, das zu machen, kamen Leute, die mich, meine Arbeit sehr gut kennen, die mich als Vortragende kennen, haben gesagt: Chris, du bist ein anderer Mensch, wenn du singst. Du bist jemand anders. Du bist so entspannt und so frei und so. Und so erlebe ich das auch, wenn ich singe. Das ist meine Achtsamkeitsübung. Ja. Dann bin ich im Moment und dann bin ich mit meinen Gefühlen verbunden. Und ich finde es wunderbar, dass ich offensichtlich meine Stimme Menschen berührt. Aber das ist ein Geschenk, das ist eine Gabe. Sowas kann man nicht trainieren, glaube ich. Ja. Man merkt einfach, das passiert. Und ich finde es toll. Also es verbindet so viel. Es macht in den Veranstaltungen nochmal so ein anderes Level rein. Ja, das. Die Musik da ist und ich arbeite, ich habe jetzt angefangen, an einem neuen Programm zu arbeiten zum Thema Hoffnung, wo auch noch mal viel mehr Mitsingen und meditative Musik und so drin sein soll. Da, da bin ich ganz aufgeregt.
Ja, voll, das klingt
Genau,
mega
aber das
schön.
ist so ein, ja, was ich mir vorgenommen habe, dass da die Musik auch noch mal, also das wird noch mal mehr Konzert als Vortrag. Im Moment ist es halt Hälfte reden, Hälfte singen. Und ich möchte gerne noch mal was, wo die Musik tatsächlich mehr Raum bekommt, auch für mich, weil es mich so
Ja,
glücklich macht.
das ist voll
Und
schön.
kann es in der Trauer, ja, ich glaube, alle, die anfangen können zu singen in der Trauer erleben oder auch zu trommeln oder so, erleben, dass das ein tolles Ventil für Gefühle ist. Und gleichzeitig weiß ich auch von mir, mir war das tatsächlich lange auch zu viel. Ich gemerkt habe, dann geht so was auf in mir. Und ich habe tatsächlich lernen müssen, durch das Weinen durchzusingen. Also als ich am angefangen habe, dieses Programm zu proben, gab es so Stücke, oh, ich musste so weinen. Und dann denkt man immer, man muss dann aufhören zu singen. Und dann aber zu lernen, nee, sing einfach durch, sing durch, sing jetzt.
Ja, das klingt dann immer voll geil.
Ja, und geh da durch und nutz die Kraft auch dieses Schmerzes, um in den Ausdruck zu gehen. Und so habe ich letzten Endes mich da auch befreit. Ja, und es gibt immer noch, wenn ich neue Lieder singe, merke ich, die rühren mich so an. Und dann muss ich das wieder lernen, ja, durch die Tränen durch. Dann muss ich es so lange singen, bis ich sozusagen diese Berührtheit, diesen Schmerz, diese Intensität in die Musik reinbringen kann. Dass das nicht mehr diesen Ausdruck braucht, sondern in diesen anderen Kanal reingeht. Und natürlich, je mehr ich das hinkriege, desto berührter sind die Leute dann auch. Ja, weil das ist wie so was Kondensiertes, was man dann mit den Schwingungen rausgibt und was wieder bei den Leuten was anregt. Das ist schon irgendwie was sehr Magisches und was
Ja.
wunderbar Lebendiges.
Voll, voll schön. Und das, was für die das Singen ist, ist ja für mich so die Bewegung. Also auch so, wenn ich habe ja ursprünglich hätte ja eine ganze Lesereise gehabt, aber die ist ja komplett abgesagt worden durch
Corona.
Corona damals. Also habe ich leider erst eine Lesung
Och nein.
erleben dürfen. So, das ist ziemlich traurig gewesen. Vielleicht hole ich es irgendwann mal nach. Oder
Ja,
mein Verlag fragt
unbedingt.
eh immer so nach dem dritten Buch, aber jetzt geht es das gar nicht aus. Aber eben bei mir ist immer, wo ich diese Lesung oder wenn ich halt Vorträge habe, ist bei mir natürlich die Bewegung sehr präsent. Und ich kombiniere das ja auch mit Musik. Also natürlich, ich singe da nicht selber nur dazu, sondern eben, es spielt Musik und ich bewege mich dazu. Und das sagen auch immer so viele, dass sobald ich in diese Bewegung gehe, sagen sie so, boah, dann bist du so präsent und ganz anders und bumm und dann haut sie ihn um und so. Und da kann ich dann auch immer ganz gut anstecken, mitnehmen, berühren und so weiter. Und jetzt meine Frage noch an die, wie ist es bei dir mit Bewegung? Also abgesehen jetzt von der stimmlichen Bewegung. Machst du
körperliche Be
Sport oder Bewegung oder gibt es irgendwas, was du regelmäßig machst?
Also körperliche
Oder
Bewegung ist ein bisschen ambivalent für mich. Ich bin ja
gern?
riesengroß. Ne? Also ja, man muss
Mhm.
so sagen, ich bin 1,90. Das heißt, die
Ja.
Leute wollten immer, dass ich Basketball spiele. Ich bin aber echt sportlich sehr grottig. Also ich kann alles überhaupt nicht. Und ich habe eine angeborene Problematik mit der Hüfte. Das heißt, ich habe eigentlich mein Leben lang immer Schmerzen im unteren Rücken und Schwierigkeiten. So, also das ist auch gerade wieder echt extrem. Das heißt, alle Versuche, so richtig Sport zu machen, sind immer mit schlimmen Schmerzattacken geendet. Also
Das
ich
ist dann auch
habe,
nicht da so motivierend, oder?
ja, es geht auch einfach nicht. Also es
Ja.
ist, also ich habe da wirklich viel ausprobiert. Das heißt, was für mich in der Regel geht, ist Spazierengehen. Lange Spaziergänge sind meine beste Also meine beste Strategie, den Kopf frei zu kriegen. Ich habe ganz viele meiner Vorträge entstehen, weil ich während des Spazierengehens
Bei mir
rede.
alles, immer in Bewegung. Entweder ich laufe, ich gehe oder ich bin auf der Matte und da kreiere ich alles.
Genau, und ich habe immer total gerne getanzt. Also ich war
Okay.
sportlich eine Niete, aber ich war in der Tanz-AG in der Schule, habe wildes Zeug auch getanzt,
Wie
Rock'n'Roll
cool.
und so. Also ganz, das habe ich immer super gerne gemacht. Genau, aber alles andere ist jetzt auch in meinem hohen Alter. Ich habe es nochmal mit Yoga probiert, was mir sofort den nächsten Bandscheibenvorfall
Ja, das hilft
gebracht
doch.
hat. Also ich bin sehr vorsichtig. Ich habe so Sachen, die ich regelmäßig mache, dehnen und also Sachen, die ungefährlich sind, die mir nicht so viel Schmerzen oder gar keine bringen, sondern das eher in Schach halten. Ich bedauere das total. Ich denke immer, in meinem nächsten Leben möchte ich tauchen und also lauter so
Ja.
wildes Zeug auch machen irgendwie. Das gibt mein Körper in diesem Leben nicht her, aber er gibt so viele andere tolle Sachen her. Insofern kann ich das aushalten. Aber ja, Bewegung ist tatsächlich, ich bin inzwischen mehr so bei Sitz-Yoga und so mich freuen, wenn ich 1 Kilometer spazieren gehen kann. Das
Ja, aber
ist
eben, das ist ja auch Bewegung. Also es muss ja
ja.
nicht immer eben der Sport sein, den man sich oft vorstellt, im Fitnessstudio oder so, sondern es geht ja grundlegend, den Körper irgendwie zu bewegen.
Ja, und das mache ich ganz viel. Auch hier, ne, unterm Tisch ist mein Bein, streckt sich und dehnt sich. In all
Ja.
meinen Kursen müssen die Leute ständig Schultern rollen und so
Ja,
weiter.
eben, das ist ja schon Bewegung, darum geht's.
Also das ist, der Körper geht immer mit in meine
Ja.
Arbeit, ne? Aber wie gesagt, ich würde es nicht immer Sport nennen.
Ja, und jetzt die letzte Frage noch. Deine nächsten Angebote, wo kann man die, wenn jetzt die Zuhörerinnen sagen, boah, die Chris ist so eine tolle Frau, ich würde so gern bei ihr irgendwas machen oder so, wo kann man die denn finden? Was steht an, so die nächsten Monate?
Die nächsten Monate habe ich tatsächlich nichts mehr, wo man sich anmelden oder mich sehen
Ah,
könnte.
ja.
Ich mach viel online. Also das Programm für nächstes Jahr ist raus. Es gibt
Ja.
einen Online-Tag zum Trauerkaleidoskop, der zweimal stattfindet, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Es gibt, wenn man ganz doll lange Trauerbegleitungsweiterbildung machen will, da läuft jetzt schon die Anmeldung für nächstes Jahr. Die startet erst im November. Was kann man noch machen? Ja, die vierteilige Reihe zu Schuld, auch online, startet nächstes Jahr wieder im Frühjahr. Genau.
Und wer nicht so lange warten will, kann natürlich sich die Bücher besorgen. Du hast
Genau, man
ja
kann die Bücher sich
unzählige Bücher
besorgen.
geschrieben. Also, und die kann man schnell mal bestellen und wenigstens für sich schon mal starten und durchlesen. Du hast ja auch ein Buch zum Trauerkaleidoskop, oder? Zwei
Ich
sogar.
habe im Grunde 3 Bücher zum
Ah, super.
Trauerkaleidoskop. Also ich habe hier natürlich, ich
Wie?
habe mich vorbereitet. 2 liegen hier zumindest rum. Also es gibt eins für Betroffene selbst.
Ich lebe mit meiner Trauer.
Genau, dann gibt es das für Leute,
Wir
die im
leben mit der. Ah,
privaten
ja.
Umfeld unterstützen
Ja.
wollen. Das ist wirklich ein Selbsthilfebuch, ne? Also du und deine Mama und du oder sowas. Und das Dritte ist gerade nicht greifbar. Das ist halt das zu trauern nach Suizid. Warum hast du uns das angetan? Das ist auch inzwischen mit dem Trauerkaleidoskop.
Ah, ja.
Also wenn man mich sehen will, ich habe ja 2 Homepages. Es gibt einmal chrispaul.de, da sind die ganzen Weiterbildungen drauf und auch Links zu Videos verlinkt. Und noch mehr sind auf trauerkaleidoskop.de, weil ich ja alle Übungen, die in dem Buch hier drin sind, da sind halt auch über 20 Übungen, Körperübungen, Denkübungen, Schreibübungen, alles Mögliche. Die sind alle auf dieser Seite als PDF hinterlegt und zu einigen habe ich auch kleine Erklärvideos
Ah
gedreht.
ja,
Das heißt, man kann ziemlich viel,
super.
oder es gibt so eine tolle Übung, der chinesische Morgengruß, den mache ich da Wind um Toast in einem Garten in Ostdeutschland, wo wir in Urlaub waren damals. Also es gibt eine Menge Videos tatsächlich, die man kurz, also 5, 6 Minuten, die man angucken kann und eben auch so Geschichten wie unsere hier, die teilweise verlinkt sind. Also das ist, wer den Bildschirm gucken
Ja.
möchte und mich da drauf, da gibt es so einiges, was es zu gucken gibt.
Ah,
Und die
cool.
CD, es gibt tatsächlich eine CD, wo ich singe, wo ich das Trauerkaleidoskop erkläre und das besinge.
Gibt so für meine Generation. Gibt es noch jemand, der CD-Player hat?
Ja, weil es nicht mehr so viele gibt, haben wir das inzwischen auch auf Datenstick.
Ja, sehr gut.
Ich habe es nicht geschafft, dass ich jetzt mal alles, dass es auch auf diese Musikportale kommt, aber ich bin dann irgendwie, als das damals war, weil wir sie mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, dass ich es vergessen habe. Aber ich glaube, ich werde es irgendwann nochmal machen, dass ich
Der
das auch
nächste Schritt,
in die
dein
Portale
nächstes
bringe.
Ziel. Ja, dann, wie gesagt, die Links findet ihr sowieso dazu in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal alles dann in Ruhe nachschauen, nachlesen und ja, euch damit näher beschäftigen. Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank, liebe Chris. Es war wirklich sehr spannend und bereichernd und ich bin mir sowas von sicher, dass die Menschen da draußen ganz viel für sich mitnehmen haben können. Also danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mich
Danke.
gefreut.
Ich danke dir, Kathi, dass du mich eingeladen hast und du weißt, dass deine Arbeit ja auch sehr wichtig ist und ich auch schon Klientin in deine Kurse vermittelt habe und dein Buch steht hier bei mir im
Sehr
Regal.
schön.
Also
Ja, bei
ich
mir, nee,
glaube,
du, genau umgekehrt. Bei mir steht nur
ja,
alles
das ist
da
doch
und
toll.
wird immer
Ja.
weitergereicht.
Also
So
herzlichen
ergänzen wir
Dank
uns.
und allen, die zugeguckt haben, auch einfach ja, viel gute Anregungen für das, wodurch ihr durchgeht.
Dankeschön. Ja, dann allen da draußen ein Wiedersehen oder Wiederhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.